Heute geht es um Fall 86 aus der Koan-Sammlung Shōjo-Rokko. In der Fassung des Rinzai-Rokko. Als Rinzai zu der Mönchsgemeinschaft unter Obaku gehörte, war er in seinem Verhalten klar und direkt. Der erste Mönch lobte ihn deswegen und fragte: Wie lange bist du hier?
Seit 3 Jahren,
antwortete Rinzai. Hast du jemals um Unterweisung gebeten?
Nein, ich habe nie um Unterweisung gebeten. Ich weiß gar nicht, was ich fragen soll,
entgegnete Rinzai. Warum gehst du nicht zu unserem Meister und fragst ihn, was die wirkliche Essenz von Buddhas Lehre ist? Sagte der erste Mönch. Gesagt, getan. Rinzai ging und fragte. Noch ehe er mit dem Sprechen fertig war, schlug ihn Obaku mit seinem Stock. Rinzai kam zurück zum ersten Mönch. Wie war es mit deiner Frage? Wollte dieser wissen.
Noch ehe ich fertig war mit Sprechen, schlug mich der Meister. Ich verstehe das nicht,
antwortete Rinzai. Dann geh und frag ihn nochmal. Rinzai ging also zurück und fragte ihn. Und wieder schlug Obaku ihn. Und später stellte Rinzai nochmal die gleiche Frage und wurde nochmal geschlagen. Rinzai kam zurück und sagte zum ersten Mönch:
Es ist ja so freundlich von dir, mich zum Meister zu schicken. 3-mal habe ich ihn gefragt. Und 3-mal hat er mich geschlagen. Es tut mir leid, dass irgendein Hemmnis, das mein früheres Karma verursacht hat, mich daran hindert, seine tiefere Bedeutung, also der Schläge, zu verstehen. Ich werde für eine Weile weggehen.
Der erste Mönch sagte, bevor du weggehst, solltest du dich vom Meister verabschieden. Rinzai verbeugte sich tief und zog sich zurück. Als Rinzai dann zu Obaku kam und sich verabschieden wollte, sagte Obaku, du brauchst nirgendwo sonst hinzugehen, nur zu Daigo. Er wird dir schon erklären, worum es geht. Als Rinzai dann zu Daigos Tempel kam, begrüßte ihn Daigo. Woher kommst du?
Ich komme von Obaku.
Was wusste Obaku zu sagen? Fragte Daigo.
3-mal habe ich ihn gefragt, was denn die wirkliche Essenz von Buddhas Lehre sei. Und 3-mal hat er mich geschlagen. Ich weiß nicht, ob ich etwas falsch gemacht habe.
Obaku war so gütig wie eine Großmutter zu dir. Er hat alles für dich getan. Trotzdem kommst du hierher und fragst, ob du etwas Falsches gemacht hast oder nicht?
Bei diesen Worten erlangte Rinzai große Erleuchtung.
Ach, da ist ja gar nicht so viel dran an Obakus Buddha-Lehre.
Was ist die wirkliche Essenz von Buddhas Lehre? Habt ihr euch so etwas schon mal gefragt? Vielleicht in einer anderen Formulierung. Was ist der entscheidende Punkt im Zen, den wir hier praktizieren? Wie dem auch sei, in den Koan-Sammlungen fragen die Zen-Mönche andauernd so etwas. Das wird dann von dem jeweiligen Zen-Meister oft oder fast immer auf merkwürdige Weise beantwortet. Der Zen-Meister Kasan zum Beispiel antwortet auf diese Frage, die Trommel schlagen. Aber keiner war so dämlich wie Rinzai, denn dazu gehört schon etwas. Selbst nach dem 2. Mal nicht zu checken,
dass er bei so einer Frage von Obako immer eine Portion Schläge bekommt. Und zwar er selbst, nicht irgendeine Trommel oder so. Aber war es wirklich so dämlich von Rinzai, dreimal diese Frage Obako zu stellen? Das stelle ich erstmal dahin. Klar ist auf jeden Fall, dass Rinzai schwer enttäuscht war, Obakos Antwort nicht auf Anhieb zu verstehen, als er beim ersten Mal da war. Und deswegen folgte er so bereitwillig dem Tipp des ersten Mönchs, es doch nochmal zu versuchen. Und es war dann sehr demütigend für ihn, es auch beim dritten Mal immer noch nicht zu verstehen. Und wenn wir genau hineinhorchen in dieses Koan, dann war Rinzai wirklich richtig frustriert. Wenn er zum ersten Mönch sagt, es war ja so freundlich von dir, mich zum Meister zu schicken, dann neigen wir heutzutage dazu, das für Ironie zu halten. Das war es aber nicht. Rinzai meinte das ehrlich. Er ist tatsächlich verzweifelt. Denn er sagt weiter, dreimal habe ich ihn gefragt und dreimal hat er mich geschlagen. Es tut mir leid, dass irgendein... Es tut mir leid. Mir. Nicht jetzt irgendwie. Es tut mir leid, dass irgendein Hemmnis, das mein früheres Karma verursacht hat, mich daran hindert, seine tiefere Bedeutung zu begreifen. Er fühlt sich so gedemütigt, dass er das Kloster verlassen will. Und er fühlt sich ohnmächtig seinem früheren Karma ausgeliefert. Wenn wir an früheres Karma denken, dann sehen wir hier den Unterschied zwischen dem jungen Zen-Novizen Rinzai und dem späteren reifen Zen-Meister. Wenn zum Thema Karma sagt er später, der wahre Mensch des Weges ist so. Also der wahre Mensch des Weges, das sind wir, die hier auf dem Weg, auf dem Zen-Weg sind. Also der wahre Mensch des Weges, sagt Rinzai, ist so. Nur wenn die Gegebenheiten es erfordern, macht er Gebrauch von seinem früheren Karma. Indem er die Dinge nimmt, wie sie kommen, legt er seine Kleidung an. Wenn er einen Gang machen will, macht er einen Gang. Wenn er sitzen will, sitzt er. Aber der junge Rinzai in unserem Koan fühlt sich seinem Karma hilflos ausgeliefert. Und dieses Gefühl kennen wir alle, mehr oder weniger, denke ich. Wir sagen statt Karma aber bei uns häufiger Schicksal. Wir fühlen uns unserem Schicksal ausgeliefert. Und dieses Gefühl, dieses sich dem Schicksal ausgeliefert fühlen, dieses Ohnmachtsgefühl, das ist seit 2020, man kann das genau bestimmen, seit irgendwie Ende Februar, Anfang März 2020 in Deutschland ziemlich weit verbreitet. Viele von uns fühlen sich der Geißel Corona und der Borniertheit der Impfgegner ohnmächtig ausgeliefert. Oder als freiwillig Ungeimpfter fühlen wir uns den Anti-Corona-Maßnahmen hilflos ausgeliefert. Egal, welchen Standpunkt wir gegenüber Corona einnehmen, ein Gefühl der Ohnmacht hat sich in Deutschland breit gemacht. Und dieses Gefühl wird nicht schnell verschwinden. Nicht sofort verschwinden. Auch wenn sich jetzt vielleicht schon, hoffen wir, eine Abschwächung der Pandemie abzeichnet. Und überhaupt lohnt es sich, gerade auch aus buddhistischer Sicht, sich genau anzuschauen, welche Gefühlslagen das Coronavirus wie in einem Vergrößerungsglas in uns sichtbar gemacht hat. Ohnmachtsgefühle bedeuten Demütigung. Und diese Demütigung ist schwer zu ertragen. Also werden wir meistens aggressiv. zum Beispiel aggressiv gegenüber den Impfgegnern. Die sollen doch ihre Krankenhausbehandlung selber bezahlen. Eine absurde Idee, aber das ist nur meine Meinung. Oder die nehmen uns das Krankenhausbett weg, falls ich mal ernsthaft erkranken. Und so weiter. Wir werden aggressiv gegenüber Impfgegnern. Aber dieses Ohnmachtsgefühl gegenüber dem Coronavirus, das kann uns auch dazu verleiten, es zu verdrängen. Ich bin überhaupt nicht gefährdet durch Corona. Das ist viel zu aufgebauscht. Das ist ein weltweit abgekartetes Spiel zwischen Industriellen und den Medien und so weiter. Ihr kennt diese ganze Debatten. Mit dieser Flucht in, ich sage mal jetzt, Verschwörungstheorien, entgehen wir der Demütigung, ohnmächtig einem blöden Virus ausgeliefert zu sein. Und wir sind keine, wie es dann gesagt wird, wir sind dann keine Schlafschafe mehr, sondern wir sind Menschen, die die Situation durchschauen, die aktiv ihr Schicksal in die Hand nehmen. Übrig bleibt dann immer noch das Gefühl, ausgeliefert zu sein. In diesem Fall den unnötigen Anti-Corona-Maßnahmen. Und wir lassen dann die Wut raus. Unsere Wut gegen Lockdown-Wissenschaftler, gegen Politiker und so weiter. Warum hole ich so weit aus? Weil es interessant ist und wichtig ist, sich anzuschauen, was ist das eigentlich für eine Aggression? Egal von welcher Seite. Egal, ob wir Impfbefürworter oder Impfgegner sind, egal, ob wir Corona-Hysteriker oder Corona-Leugner sind, unsere Aggression richtet sich nicht, im Grunde richtet sich die nicht gegen die andere Seite, sondern unsere Aggression richtet sich gegen unsere Demütigung. Die Demütigung den gegenwärtigen Ereignissen, ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Das macht uns wütend, die meisten von uns, zumindest aggressiv oder aufgekratzt irgendwie. Das kann nicht so sein. Ohnmächtig ausgeliefert sein. Aber wie reagiert Rinzai, nachdem er, könnte man doch gerne sagen, so ungerecht behandelt worden ist, geschlagen worden ist, dreimal, ohne irgendeine Begründung? Wenn das nicht demütigend ist, was macht Rinzai? Er ist dankbar für die Demütigung. Er bedankt sich beim ersten Mönch, der ihn zum Geschlagenwerden animiert hat. Und als Daigo ihn aufklärt, Obako war so gütig wie eine Großmutter, erlangt Rinzai große Erleuchtung. Was läuft bei Rinzai anders als bei Otto Normalverbraucher? Otto Normalverbraucher, also ich sag mal viele von uns. Als Rinzai blitzartig klar wird, dass alle Demütigung nur dazu diente, ihn von seiner Ich-Fixiertheit zu befreien, da fällt genau diese Ich-Fixiertheit von ihm ab und erlangt die große Erleuchtung. Lasst uns dazu mal ein kleines anderes Koan anschauen, Nummer 32 aus dem Heikkanroku. Hier ist Rinzai bereits ein reifer Zen-Meister und der Zen-Novize Yoyosa kommt zu ihm mit der gleichen Frage oder einer ähnlichen Frage. Was ist das Wesen des Buddhismus? Könnte auch sagen, was ist die wirkliche Essenz des Buddhismus? Also, was ist das Wesen des Buddhismus? Und Rinzai, einige ahnen es schon, Rinzai erhob sich von seinem Stuhl, packte Yoyosa, schlug ihn und stieß ihn zur Seite. Yoyosa stand still wie so eine Ölgötze, der war völlig baff. Und Ein Mönch, der daneben stand, der sagte dann zu ihm, Jojosa, warum verbeugst du dich nicht und bedankst dich? Als Jojosa sich dann verbeugte, also so ein Zampai machte oder sowas, war er plötzlich erleuchtet. Aber wozu sind diese Schläge nötig? Wozu ist denn diese Demütigung nötig? Denn offensichtlich bewirkt sie ja was. Dazu schauen wir uns mal das Ende von dem Anfangskoan an. Als Rinzai dann ruft, ach, da ist ja gar nicht so viel dran an Obakus Buddha-Lehre. Er könnte auch genauso gut sagen, ach, da ist ja gar nicht so viel dran an der Lehre Buddhas. Natürlich ist da gar nicht so viel dran. Die Erleuchtung ist keine Hexerei. Denn wir brauchen unsere Buddha-Natur gar nicht zu erlangen. Wir brauchen gar nicht in dem Sinne irgendwas Besonderes. Denn in Wirklichkeit sind wir ja schon unsere Buddha-Natur. Aber wir können das aufgrund unseres ständigen Bewegtseins durch Vorstellungen, Ablenkung und so weiter, können wir das oft nicht wahrnehmen. Und dann haben wir den Eindruck von unserem wahren Sein, also unserer Buddha-Natur, getrennt zu sein. Und natürlich suchen wir als aufgeklärte Buddhisten, davon gehe ich mal alle aus, wir suchen natürlich nicht außerhalb von uns, erst recht nicht nach irgendeinem gottähnlichen Buddha oder einem Bodhisattva, wie das im Volksbuddhismus in Teilen von Asien so üblich ist. Nein, wir suchen natürlich innerhalb von uns. Wir erwarten irgendwo in uns diese von uns getrennte Buddha-Natur zu finden, als ein von unserem gegenwärtigen Zustand getrennter Zustand, der irgendwo in uns drin versteckt ist. Dieses in uns selber Suchen ist allerdings nur vordergründig ein Zeichen von Aufgeklärtheit, denn tatsächlich trennen wir uns immer noch. Wir trennen uns damit immer noch zwischen innerhalb von uns und außerhalb von uns. Ich weiß nicht, ob das klar ist. Wir tun das in einer anderen Art, aber wir trennen immer noch. Zwar suchen wir Buddha nicht außerhalb von uns, aber wir trennen trotzdem. Und zwar, anstatt uns selbst als innerhalb der Welt von ihr bedingt und von ihr hervorgerufen zu erleben, anstatt uns untrennbar von der Welt zu erleben, als das, was der kürzlich verstorbene Zen-Meister Thich Nhat Hanh Intersein genannt hat, empfinden wir genau das Gegenteil. Wir empfinden uns als trennbar von der Umwelt, als was anderes. Und noch mehr. In den Fällen, in denen es uns mal gelingt, unsere äußeren Bedingungen, also die Umwelt, so zu bestimmen, das heißt zu erreichen, dass unsere Umwelt so ist, wie wir es gerne hätten, dann fühlen wir uns mächtig und gut und gelegentlich auch mit unserer Umgebung verbunden. So wie ein Sieger, wir fühlen uns mächtig, gut, alles ist gut, alles läuft super, wie so ein Sieger dem Untergebenen die Hand reicht. Dieses Gefühl der Verbundenheit mit allem, wenn mal alles glatt läuft, wenn also unsere Umwelt sich so verhält, wie wir es gerne hätten, das kennen wir, glaube ich, alle. Dieses dann bin ich richtig mit allem verbunden, weil es alles glatt läuft. Das ist natürlich nicht das Intersein mit allem, sondern das ist das Rauspicken von dem, wenn es mal gut läuft, dann sind wir im Einklang mit allem. Leider, nein, oder auch ganz gut eigentlich aus buddhistischer Sicht, klappt das häufig nicht. Dann gelingt es uns nicht, unsere Umwelt so zu manipulieren, wie wir sie gerne hätten. Und wenn das mal nicht so passiert, wie es so oft der Fall ist, dann fühlen wir uns ohnmächtig. Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Sowohl als sich unserer Umwelt bemächtigender Mensch, als auch ihr ohnmächtig ausgelieferter Mensch, erzeugen wir eine künstliche Trennung und können die grundsätzliche Wesensgleichheit, das Intersein, nicht sehen. Intersein klingt so schön fremd, aber Wesensgleichheit, da denken wir gleich, naja, Wesensgleichheit, aber ich bin ja gar nicht wesensgleich. Um dieses Missverständnis auszuräumen, also wenn ich jetzt Stefan eine Ohrfeige knalle, dann tut es Stefan weh und er hat ein rotes Ohr, ich nicht. Also da ist die Wesensgleichheit nicht gegeben. Was dieses Wesensgleichheit, dieses Intersein ist, wenn man genau hinspürt, wenn ich jetzt, ich werde es nicht tun, Stefan, keine Angst, wenn ich jetzt Stefan eine Ohrfeige gebe, dann tut es ihm weh. Aber ich fühle auch was, keinen Schmerz. Aber es passiert was bei mir. Ich fühle was, wenn ich da hinschaue. Und wenn ihr mal zu Hause ganz bewusst oder achtsam seid, also wenn ihr wirklich bei der Sache seid und trotzdem fällt euch ein Teller auf den Boden und zerschellt, dann, unabhängig von dem Geldwert oder dem Erinnerungswert, wenn ihr genau hinspürt, dann spürt ihr trotzdem einen Schaden oder irgendetwas, das berührt euch. Da ist was kaputt gegangen. Es tut irgendwo weh, also gefühlsmäßig. Das ist Intersein. Also es ist nichts Mystisches, sondern etwas, was wir täglich erleben können und praktizieren können. Aber es ging mir ja, wie ihr vielleicht schon merkt, um dieses Thema Macht und Ohnmacht. Und dazu möchte ich nochmal einiges sagen. Im Grunde möchten wir nämlich alle, gut, ich nehme euch jetzt aus, im Grunde möchte ich zum Beispiel gerne auf der Machtseite stehen, wie es schon die Bibel sagt, und mir die Erde untertan machen. Im Grunde glauben, und jetzt sage ich wieder wir, im Grunde glauben wir immer noch, dass wir der Urgrund des Universums sind. Oder wie die Bibel sagt, Gottes Abbild. Das ist natürlich nur eine bestimmte Seite vom Christentum, aber eine, die sehr traditionell und über viele Jahrhunderte so vermittelt worden ist. Und wir sind dann immer wieder überrascht, dass Gottes Abbild ziemlich ohnmächtig einer Virusepidemie oder irgendetwas anderem ausgeliefert ist. Denn wir wollen nicht auf gleicher Stufe mit so einem hirnlosen Proteinhaufen wie so einem Coronavirus stehen, sondern wir wollen mindestens 2 Stufen drüber stehen über der uns umgebenden Natur. Wir müssen dann aber immer wieder das Gegenteil erfahren. Wenn ein Virus, eine Krebserkrankung oder was auch immer rücksichtslos zuschlägt. Alle unsere Bemühungen zielen also darauf, uns über unsere Umwelt zu erheben. Eine Vorstellung, die vielen indigenen Völkern völlig unbekannt ist, beziehungsweise war, bevor sie von unserem Überlegenheitswahn infiziert wurden. Wir wollen uns also über unsere Umwelt erheben, Macht über sie haben und sie beherrschen. Oft nehmen wir unser Macht haben wollen, allerdings gar nicht bewusst wahr. Am ehesten erkennen wir es an anderen Menschen, die Macht über uns ausüben wollen. Da fühlen wir uns schnell gedemütigt. Wenn wir jedoch genauer hinschauen, dann merken wir schnell, dass auch wir selber gerne Macht ausüben. Ich erinnere mich da noch an meine Zeiten als diensthabender Arzt im Krankenhaus am Wochenende, wenn dann renitente Patienten oder Besucher
wenn ich dann das Hausrecht des Krankenhauses gegenüber denen durchsetzen musste. Das war lästig, aber ich erinnere mich noch an dieses süße Gefühl der Macht, nun mal so richtig durchgreifen zu können. Da kann man das noch leichter spüren. Aber wenn mich dann mein Lebenspartner oder euch, euer Lebenspartner oder Lebenspartnerin, wenn die dann euch vorwirft oder er euch vorwirft, es geht dir ja gar nicht um die Sache, du willst dich ja nur durchsetzen, dann fällt es uns nicht so leicht, unsere eigenen Machtgelüste wahrzunehmen. Im Alltag, in meinem Alltag, kann ich das häufiger beobachten. Ich stelle nach meinem eigenen Gefühl eine ganz höfliche Frage an meine Ehefrau. Und meine Ehefrau reagiert nicht sofort, sondern äfft dann mich als Chefarzt nach. Zange, Skalpell! Und dann weiß ich Bescheid, dass es vielleicht doch nicht so höflich war, was ich gefragt habe. Vielleicht doch. Naja, ihr könnt euch das vorstellen. Wenn wir also genauer hinschauen, dann können wir das Spiel von Macht und Ohnmacht überall beobachten. Auch in unserem Umgang mit den Tieren, mit der Tierwelt, wo wir gerne Tiere ausrotten oder unter unwürdigen Bedingungen sozusagen versklaven. Was wir uns dagegen nicht klar machen, ist, dass auch das Unschädlichmachen des Coronavirus dem Drang dieses Beherrschenwollens entspringt. Der Vorstellung, als höchstes Wesen auf der Welt ein universelles Recht zu haben, sich alles zu eigen zu machen und gegebenenfalls zu vernichten. Nun könnt ihr euch vorstellen, dass ich als Letzter einer Richtung angehöre, die die Corona-Pandemie als Gott gegeben oder als immunstärkendes Wunder der Natur ansieht. Und trotzdem ist es wichtig, uns auch bei der Bekämpfung von Coronaviren klarzumachen, dass wir hier nahezu unvermeidlich in der die Welt beherrschen Falle landen, weil wir uns immer noch in der Trennung von innerhalb von uns und außerhalb von uns befinden. Unser Zen-Weg ist dagegen das, was Dogen Zenji so beschreibt. Das ist ein ganz bekannter Ausspruch. Den Buddha-Weg zu studieren, das machen wir ja hier, heißt, sich selbst zu studieren. Sich selbst studieren heißt, sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heißt, eins mit den 10.000 Dingen zu sein. Solange wir aber die 10.000 Dinge aus dem Beherrscher-Blickwinkel betrachten, bleiben wir im Kreislauf von Macht und Ohnmacht. Und wir geben alles, um möglichst selten einer Situation ohnmächtig gegenüberzustehen. Es macht eben ohnmächtige Angst, sich einer Wirklichkeit ausgesetzt zu fühlen, der meine Allmachtsfantasien völlig egal sind. Oder für die es sowas wie Macht und Ohnmacht gar nicht gibt, wie zum Beispiel dem Coronavirus. Der Zen-Praktizierende und Psychotherapeut Hubert Benoit, also normalerweise würde ich lesen Hubert Benoit, aber es ist ein Franzose, der schon länger gestorben ist. Also Hubert Benoit formuliert dazu wunderbar: In dem Wunsche, endlich dieser Angst vor unserer Ohnmacht zu entgehen, suchen wir nach Heilslehren, nach Gurus, aber der wahre Guru ist nicht fern, er steht vor uns und bietet uns unablässig seine Lehre an. Es ist die Wirklichkeit als solche, ist unser tägliches Leben. Und genau das meint Rinzai, wenn er über den wahren Mensch des Weges sagt, indem er die Dinge nimmt, wie sie kommen, legt er seine Kleidung an. Wenn er einen Gang machen will, geht er. Wenn er sitzen will, sitzt er. Das ist diese unablässige Lehre, die uns die Wirklichkeit bietet.
Weiter jetzt nochmal zu Benoi. Er sagt dann, die rettende Offenbarung liegt vor unseren Augen. Die Offenbarung durch die 10.000 Dinge, die wir nicht ändern können, wie wir es gerne hätten. Also die Offenbarung liegt vor unseren Augen. Die Offenbarung unseres Nicht-Allmächtig-Sein. Die Erkenntnis, dass unser Anspruch durch und durch abwegig und unmöglich ist. Ein Mittel gegen diese uns oft nur halbbewussten Herrscherfantasien, die wir haben, ein Mittel gegen unsere Anmaßung, und ich sage jetzt zumindest theoretisch, denn diese Anmaßung haben viele von uns, ein Mittel gegen unsere Anmaßung, zumindest theoretisch alles im Griff haben zu können, ein Mittel dagegen ist Demut. Helfen tut jedoch die im buddhistischen Sinne wahre Demut. Und jetzt möchte ich nicht gegen das Christentum schimpfen, aber jahrhundertelang hat das Christentum eine christliche Demut gepredigt, die die Haltung eines Geschöpfes gegenüber dem Schöpfer ist. In der Art einer knechtischen Demut. Wahre Demut dagegen bejaht nicht mein Untergeordnetsein unter den 10.000 Dingen. Nee, wahre Demut verzichtet grundsätzlich auf die Idee von Unter- und Überlegen. Ich meine, das war euch wahrscheinlich schon klar vor meinem Teeshow, vielleicht nicht so klar formuliert, aber das Problem ist nur, wenn wir das erkennen von der Idee her, alleine nützt das nichts. Dass wir das intellektuell vom Kopf her verstehen, nützt nichts. Denn wir müssen erst selber eine Demütigung erleben. Selbst an uns erleben. Und wir müssen diese Demütigung annehmen, bevor wir in wahrer Demut verweilen können. Wir müssen ehrlich zu uns sein und uns eingestehen, wenn eine Demütigung passiert, dass wir uns auch gedemütigt fühlen. Das ist im Zen manchmal nicht ganz so einfach, weil wir wissen ja, das, was wirklich gedemütigt werden kann, ist ja nur unsere beschränkte Ich-Vorstellung. Ja, ja, alles schön gut, das ist wieder Kopf. Aber wir müssen uns einfach wirklich anschauen. Ach, das hat mich jetzt wirklich gedemütigt. Da müssen wir ehrlich zu uns sein und nicht irgendwelche Zen-Gedanken haben. Und diese Demütigung, das kommt noch dazu, die muss auch echt sein. Da muss wirklich was passieren. Die muss uns wirklich treffen. Wir können natürlich auch gerne Demut heucheln. Das ist zum Beispiel mal hier und da einzelne Ansprüche an unser Leben aufzugeben. Einfach seine Ansprüche herunterschrauben, zu sagen, ach, ich will mich ja gar nicht beruflich verwirklichen. Ach, ich will ja gar nicht dies. Ach, das ist mir gar nicht so wichtig. Das kann sein, aber im Regelfall ist das keine Demut, sondern das Gegenteil von Demut, nämlich Selbstschutz vor einer Demütigung. Ich halte mich so geschickt, dass ich bloß nicht gedemütigt werden kann. Wenn ich meine Ansprüche runterschraube, dann passiert das ja auch nicht so leicht. Das ist geheuchelte Demut. Wahre Demut macht sich dagegen die Demütigung zunutze. Und das ist das, was Rinzai formuliert, was ich schon zitiert habe. Nur wenn die Gegebenheiten es erfordern, macht der wahre Mensch des Weges von seinem früheren Karma, das ist das Schicksal, Gebrauch. Das ist ein hoher Anspruch. Aber da wollen wir hin im Zen. Nur wenn die Gegebenheiten es erfordern, machen wir von unserem Schicksal Gebrauch. Ich möchte nochmal was von Benoi zitieren, weil er so das immer so schön präzise formuliert. Also, Benoît sagt, es kann sich nicht darum handeln, meine ursprünglichen Ansprüche zu ändern, sondern darum, in richtiger Weise von den einleuchtenden Erkenntnissen Gebrauch zu machen, die mir im Verlauf der Auswirkungen jener Ansprüche zuteil werden, dank des demütigenden Scheiterns, zu dem sie zwangsläufig führen. Ich wiederhole das nochmal, weil das so in einem Satz, ist kompliziert, aber in einem Satz alles zusammenfasst. Es kann sich nicht darum handeln, meine ursprünglichen Ansprüche zu ändern, sondern darum, in richtiger Weise von den einleuchtenden Erkenntnissen Gebrauch zu machen, die mir im Verlauf jener Auswirkungen der Ansprüche zuteil werden, dank des demütigenden Scheiterns, zu dem sie zwangsläufig führen. Wir müssen uns also unsere Ansprüche wirklich anschauen, unsere Ansprüche an uns und unsere Umgebung, unsere Freunde, Lebenspartnerinnen und so weiter. Und wir müssen diese Ansprüche uns wirklich anschauen und nicht geheuchelt abtun. Wir müssen uns ehrlich zugestehen, ja, ich habe Vorstellungen und ich möchte sie verwirklicht haben, anstatt uns einzureden, ich bin zufrieden mit dem, was da ist und möchte nichts mehr erreichen. Denn wenn das wirklich so wäre, oder wenn das wirklich so ist, dass wir zufrieden sind mit dem, was da ist, dann brauchen wir darüber uns gar keine Gedanken mehr zu machen. Dann ist das gar nicht mehr in unserer Gedankenwelt. Sobald wir uns aber solche Gedanken machen, sind diese Vorstellungen da. Und dann sollten wir sie uns eingestehen und die Demütigungen, die dann automatisch kommen, die dann auch anzunehmen. Wahre Demut erleben wir dann, wenn wir unsere Vorstellungen wahrnehmen und uns etwas unerwartet in die Quere kommt. Und wir scheitern und wir unseren Ehrgeiz und unser etwas erreichen wollen, aufgeben müssen in diesem Fall. Und jetzt wieder Benoît. Der Gedanke der Demut bildet, auch wenn dieser Tatsache nicht immer Ausdruck verliehen wird, den Mittelpunkt der Zen-Lehre. In der gesamten Literatur des Zen können wir durchgängig die Beobachtung machen, wie die Zen-Meister in einem ihnen geeignet erscheinenden Augenblick ihre Schüler zutiefst demütigen. Ob diese Demütigung nun durch einen Meister oder durch ein selbsterlebtes Scheitern kommt, das Satori wird immer in einem Augenblick ausgelöst, da die Demütigung ihre Vollendung erfährt, vor der endlich ans Licht tretenden Sinnlosigkeit aller ehrgeizigen Bemühungen. In dem Koan, eben mit Yoyosa, da wird es ja auf sehr knappe Form ganz deutlich, was Benoît sagt. Yoyosa fragt Rinzai, was ist das Wesen des Buddhismus? Rinzai schlägt ihn, packt ihn und stößt ihn zur Seite. Und Yoyosa ist völlig schockiert und der Mönch neben ihm sagt, hey, verbeug dich, bedank dich dafür. Und er, in dem Moment, nimmt er die Demütigung an und lässt alles ehrgeizige Streben in dem Moment los. Und ist, wie es dann natürlich ein bisschen knapp heißt in so einem Koan, plötzlich erleuchtet. Ich sag mal, er hat einen Erleuchtungseinblick gewonnen. Also Rinzai arbeitet hier mit Yoyosa genauso wie Ōbaku mit ihm gearbeitet hat. Nämlich mit der Demütigung als pädagogisches Mittel. Da kommt natürlich, also lange dauert das Teishu jetzt nicht mehr, aber da kommt natürlich, wenn man das hört, Demütigung als pädagogisches Mittel, da kommt schnell das Schlagwort schwarze Pädagogik auf. Also, Das ist so ein Schlagwort für eine Pädagogik, die mit Gewalt, Einschüchterung und Erniedrigung arbeitet. Das sieht ziemlich ähnlich aus wie das, was Obako und Rinzai machen. Aber es ist überhaupt nicht ähnlich. Das Ziel von Rinzai und Obako und vieler anderer späterer Zen-Meister ist es nicht, den Willen der jeweiligen Zen-Übenden zu brechen und, ich sag mal jetzt auf modern gesagt, und angepasste Sektenmitglieder zu erzeugen. Nein, im Gegenteil, sie wollen den Zen-Übenden, das muss ich immer so sagen wegen Geschlechtsneutralität, also im Gegenteil wollen sie den Zen-Übenden helfen. Wenn sich diese von ihren ich-zentrierten Vorstellungen befreien wollen, das ist eine Hilfe. Sie wollen den Zen-Übenden, und das sind zum Beispiel genau wir hier in dieser Sendung, sie wollen uns also helfen, zu Menschen zu werden, die ihrer selbst bewusst sind. Die ihrer selbst bewusst sind. Und ihr habt euch nicht verhört. Nein, die ihrer selbst bewusst sind, die selbstbewusst sind. Das ist nichts Böses. Die sind ihrer selbst bewusst. Das ist Zen. Und das wird klar, wenn wir hören, wie das Koan eigentlich endet. Das ist in dem Ursprungskoan gar nicht drin, aber im Rinzai-Roku. Denn es geht weiter. Rinzai geht eben weg von Daigo wieder zurück zu Obako. Und Obako sieht ihn kommen und in der üblichen Art wird er dann gleich angemacht. Was für ein Bursche, kommt und geht, wann wird damit endlich Schluss sein? Rinzai lässt sich davon nicht beirren und sagt, das kommt von deiner großmütterlichen Freundlichkeit, sagte Rinzai. Und überreichte, und jetzt hört und staunt, das übliche Geschenk. Das war üblich so. Also so, den Stil hat er schon gehalten. Und wartete dann. Und Obako fragt dann, wo bist du gewesen? Du geruhtest kürzlich, sagt Rinzai, du geruhtest kürzlich, mir eine Gunst zu gewähren, indem du mich zu Daigo geschickt hast, sagt Rinzai. Was wusste Daigo zu sagen, fragte Obako. Rinzai berichtete dann, was passiert war. Obako sagte, wie gern würde ich mir diesen Burschen Daigo schnappen und ihm eine gute Tracht Prügel mit dem Stock geben. Warum sagst du, du würdest gerne? Nimm's doch jetzt gleich, sagte Rinzai und versetzte Obako umgehend einen Schlag mit dem Stock. Du Irrer, schrie Obako, kommst hierher zurück und ziehst den Tiger an seinen Schnurrhaaren. Er meint damit sich selber. Rinzai lässt sich davon auch nicht beirren und ließ einen Schrei aus. Aufseher, schafft diesen Wahnsinnigen hier raus und bring ihn zur Mönchshalle, sagte Obako. Was heißt das? Auf höflich. Okay, super, mach jetzt weiter mit unserem Kloster. Und Rinzai wurde dann Dharma-Nachfolger von Obako. Nun erwartet jedoch nicht, dass ich jetzt hier dauernd mit dem Stock rumschlage, um euch von euren ich-bezogenen Lebenshaltungen abzubringen. Abgesehen davon, dass Schlagen und geschlagen werden heute nicht mehr so üblich ist, Obako und Rinzai hatten das vielleicht etwas nötiger, die hatten noch nicht so ein ausgefeiltes Koan-System, wie wir das heutzutage haben, ein erprobtes Koan-System. Denn wenn ihr Koans immer als etwas existenziell Wichtiges nehmt, das gelingt bei vielen Koans nicht, aber versucht es immer wieder. Also ein Koan als existenziell wichtig zu nehmen, dann werdet ihr, da garantiere ich euch, für genügend echte Demütigung erleben. Wenigstens ist es mir so gegangen. Ich war mal an einem Session und ein ganzes Session lang habe ich meinen Koan nicht lösen können. Nun ja, werdet ihr sagen, ein ganzes Session. Nee, das war ein Wochensession. Also ich bin 20 Mal zum Doksan gegangen, 20 Mal hin und 20 Mal habe ich das Koan nicht gelöst. Das war demütigend. hat mir nicht gefallen. Passte nicht zu meinen Vorstellungen. Aber es gibt noch viel wirkungsvollere Methoden als chinesische Koans oder Stockschläge. Wieder und jetzt zum letzten Mal Benui. Denken wir immer daran, dass die 10.000 Dinge, die uns umgeben, der beste, der liebevollste und unnachsichtigste Lehrmeister ist, der uns mit seiner wachsamen Hilfe umgibt. Die einzige Aufgabe, die uns zuteil wird, besteht darin, die Wirklichkeit zu verstehen und uns von ihr wandeln zu lassen. Also sollen wir uns über unsere Schicksalsschläge freuen. Das wäre jetzt ein bisschen eine andere Art von geheuchelter Demut. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Schicksalsschläge, die euch zwangsläufig treffen werden, mit vollem Bewusstsein wahrzunehmen und dann auch eure Demütigung wahrzunehmen. Nehmt sie bewusst wahr, mit allen Facetten eurer enttäuschten Vorstellung. Und wenn ihr dann mit vollem Bewusstsein in eurer Ohnmachtserfahrung und Demütigung verweilt, dann erfahrt ihr wahre Demut. Ich habe das selber erlebt bei einem anderen Wochensession. Da hatte ich gerade mein größter Kunde, hatte gesagt, Betriebsarzt Fisser, wir haben kein Vertrauen mehr zu Ihnen. Wir suchen Sie sich jemand anders, nicht mehr bei uns. Das war 2 Tage vor dem Session. Ich bin dann zum Session gegangen und habe mich eine Woche lang damit beschäftigt. Bin eine Woche lang in diese Demütigung reingegangen, habe sie mit allen Facetten erspürt. Und als ich dann das Session zu Ende war, da war ich drüber hinaus. Also, ich will vielleicht nicht sagen, dass ich mich selbst komplett vergessen hatte. Aber ich habe mich, wie Dogen sagt, selbst studiert. Ich habe mich zeitweise selbst vergessen und war dann tatsächlich eins mit den 10.000 Dingen. Eins mit der Demütigung und eins mit dem Verweilen in Demut. Und eins mit den 10.000 Dingen zu sein, heißt dann ja auch, Körper und Geist von sich selbst und den anderen loszulassen. Hi.